Alessandro Alicerni erlaubt es, sehr kurz zu machen. Er ist zurzeit am philosophischen Seminar Domestic Basel und wird aber sehr, sehr bald auch hier am Wiener Philosophischen Institut anzutreffen sein, nämlich als Assistent von Bernhard.
Ja, wissen Sie, ja, zuerst mit Projektmitarbeiter.
Projektmitarbeiter, aber wie gesagt, eben ja. Hoffentlich bald als Kollege
ja.
Hier. Und er wird heute sprechen über August Gallingers Theorie der Seinsverknüpfungen.
Danke vielmals. Ja. So, vielen Dank. Nun, bevor ich auf August Gallingers Theorie der Seinsverknüpfung näher eingehe, sollen einige Bemerkungen vorangeschickt werden, um den Rahmen meines heutigen Vortrages näher zu skizzieren. Nun, neben Medizin studierte der Jude Gallinger auch Philosophie und Psychologie als Schüler von Theodor Lips in München. Dort unterrichtete er Philosophie zunächst als Privatdozent von 1914 bis 1935 und dann nach einem mehrjährigen Exil in Schweden, um der Nazi-Judenverfolgung zu entkommen, von 1947 bis 1952 als Ordinarius. Nun, gemeinsam mit anderen für die Phänomenologie relativ bekannteren Persönlichkeiten wie Alexander Pfänder und Adolf Reinach hat Gallinger mit seinen Vorträgen den 1895 von Lips gegründeten Akademischen Verein für Psychologie wiederholt belebt. Und selbst wenn er in die sogenannte Munich Invasion of Göttingen persönlich nicht involviert war, pflegte er engere Kontakte mit demjenigen Teil dieser jungen Philosophengruppe, der kurz nach der Jahrhundertwende nach Göttingen zu Edmund Husserl zog und dort die Philosophische Gesellschaft Göttingen bildete. Um die Philosophie dieser zwei Gruppen mit Husserls Denken zu kontrastieren, spricht man oft von den Münchner und Göttinger Kreisen der Phänomenologie. Nun, sich mit einem zugegebenermaßen unbekannten Philosophen wie Gallinger zu beschäftigen, findet also seinen Grund nicht bloß in einem Sonderinteresse für die Geschichte der Philosophie, denn vielmehr versteht sich mein Vortrag als Bestandteil einer breiteren Untersuchung über die Merkmale der Phänomenologie dieser beiden Kreise. Mein allgemeineres Anliegen liegt also darin zu prüfen, inwiefern die Redeweise von einer realistischen Phänomenologie berechtigt ist, das heißt, welches philosophisches Profil sie kennzeichnet und in welchem Verhältnis sie zu Husserls philosophischer Entwicklung steht. Die spezifische Beschäftigung mit Gallinger dient also gleichsam als Mosaikstück, um ein detaillierteres Gesamtbild dieser philosophischen Strömung zu skizzieren. Nun, wie es eine historische Tatsache ist, dass das Prädikat realistisch von der ersten Phänomenologin kaum in Anspruch genommen wurde, um gleichsam ihre Phänomenologie zu bezeichnen, so ist es auch zweifellos, dass Gallingers Untersuchungen einen wesentlichen Beitrag zu einer Phänomenologie liefern, die sich als realistisch orientiert versteht. Zunächst wird es von Gallinger selbst unterstrichen, dass seine methodische Herangehensweise als phänomenologisch zu bezeichnen ist. Er schreibt nämlich, übrigens steht nichts entgegen, die hier eingeschlagene Methode ebenfalls als phänomenologische zu bezeichnen, da sie sich im Allgemeinen ebenso wie jene die Erschauung von Tatbeständen zum Ziel setzt. Aber welche Methode genau wird da eingeschlagen? Nun, Gallinger ist in seiner Abhandlung über die objektive Möglichkeit von 1912 sehr präzise. Es geht um eine Bedeutungsanalyse, nämlich um die Untersuchung der Bedeutung von Begriffen. 1912 ging es um den Begriff der Möglichkeit, aber genau dieselbe Position wird er dann zwei Jahre später in seiner Bildschrift zur Grundlegung einer Lehre von der Erinnerung vertreten, wo er sich mutatis mutandis auf die Wesensmerkmale des Erinnerns konzentriert. Beschränkt also auf das Problem der Möglichkeit, hat eine solche Untersuchung in erster Linie vom sprachgebräuchlichen Sinne des Wortes Möglichkeit auszugehen. Sie verharrt aber nicht bei einer Sprachanalyse, welche sich genetisch oder psychologisch bloß damit beschäftigt, wie der Begriff konzipiert wurde oder welche psychologischen Bedingungen zu erfüllen sind, damit der Begriff zum Gebrauch kommt. Was übrigens schon daraus ersichtlich wird, dass die Bedeutungsanalyse oft zu Ergebnissen führt, die dem üblichen nichtwissenschaftlichen Sprachgebrauch Gewalt antun. In der Tat zielt die Bedeutungsanalyse primär darauf ab, den identischen Sinn eines Begriffes gegenüber der Mannigfaltigkeit der ihm entsprechenden Ausdrücke zu klären. Erst durch diese bedeutungstheoretische Klärung kann dasjenige Element zur Anschauung gebracht werden, aufgrund dessen ein bestimmter Gegenstand im Kreis der Untersuchungen von 1912 eben als möglich bezeichnet wird. Zitat, denn jener Gesamtsachverhalt ist ja doch nur deshalb ein Tatbestand der Möglichkeit, weil er das charakteristische Moment dessen, was den Sinn der Möglichkeit ausmacht, in sich enthält. Der realistische Ansatz ist in dem Gesagten bereits implizit und tritt aus folgendem Zitat noch deutlicher hervor. Bedeutungsanalyse eines Begriffes treiben heißt demnach die in eine Aussage mit dem Begriff gemeinte und durch ihn ausgedrückte Gegenständlichkeit aufzusuchen, genau zu umgrenzen und damit zu erschauen. Verwendet man nun anstatt der Worte Bedeutung oder Sinn den traditionell naheliegenden Term Inhalt oder Wesen, dann erhält man bereits eines der kennzeichnenden Momente der realistischen Phänomenologie, das Gallinger mit anderen Mitgliedern der Münchner und Göttinger Phänomenologie teilt. Sie ist eine deskriptive ontologische Gegenstandsuntersuchung, die Bezeichnung stammt von Gallinger selbst, welche bezweckt, diejenigen Wesensmerkmale klarzustellen, die Gegenstände aufweisen müssen, um als diejenige Gegenstände, die sie sind, zum Beispiel eben als mögliche Gegenstände, bezeichnet zu werden. Obwohl die Redewendung von Bedeutungsanalyse primär in Gallingers Abhandlung über die Möglichkeit Anwendung findet, auf welche wir uns hier ausschließlich konzentrieren, kann und also soll eine Bedeutungsanalyse ganz allgemein dafür dienen, das eidetische Was der Gegenstände, also ihr Wesen, klarzulegen. Nun im Folgenden nehmen wir den Begriff der Möglichkeit als Ausgangspunkt der Darstellung, wobei unser primäres Interesse eher auf den Begriff der Seinsverknüpfung geht, von welchem die Möglichkeit eine Unterart ausmacht. Nun, was ist Möglichkeit? Sie ist ganz gewiss kein Merkmal am Gegenstand, das heißt kein konkretes Stück, aber auch kein abstraktes Moment desselben. Seziert man den Gegenstand, dann wird man keine solche Konstituente finden. Gallinger schreibt, ein möglicher Gegenstand ist nicht ein bestimmt beschaffener Gegenstand. Nach einer Reihe von anderen negativen Bestimmungen, welche aufzeigen, was Möglichkeit nicht ist, bespricht Gallinger ein konkretes Beispiel, welches den Faden für die künftige Erklärung gibt. Zitat: Setzen wir den Fall, es werde aufgrund bestimmter Symptome die Möglichkeit des Vorhandenseins, der eine Krankheit behauptet. Die Frage ist nun, was heißt es, diese Diagnose, das heißt das Vorhandensein dieser Krankheit ist möglich? Zunächst soll es auffallen, dass hier nicht die Krankheit als solche in Subjektsposition der Möglichkeitsaussage steht, sondern ihr Vorhandensein. Dieses ist der Gegenstand der Aussage, das, worüber etwas ausgesagt wird, sagt Gallinger, und welches als möglich qualifiziert wird. Nun wird dieses Vorhandensein in Hinsicht auf die Symptome weder gefordert noch ausgeschlossen. Also hier, das heißt in diesem besonderen Bezogensein zwischen der Existenz der Symptome und dem Vorhandensein der Krankheit, soll die Möglichkeit gesucht werden, sodass man die Sachlage auch so ausdrücken mag. Weiteres Zitat: Das Dasein der Krankheit steht in Möglichkeitsbeziehung zu dem Dasein dieser Symptome. Dadurch erhält man gleichsam eine Dualität im Möglichkeitsbegriff. Einerseits wird darunter die Möglichkeit als eigenartige Beziehung, andererseits als Möglichkeit als die Stellung in dieser Relation verstanden. Etwas ist möglich, das heißt, das Sein dieses Etwas steht in einer eigenartigen Beziehung zu dem Sein eines anderen Etwas. Nun, zwei Fragen stellen sich unmittelbar ein. Die erste ist, welche Art von Beziehung die Möglichkeitsbeziehung ist, während die zweite lautet, welche ontologischen Kategorien die Glieder dieser Relation angehören. In Hinsicht auf die letzte Frage ist Gallinger äußerst klar. Glieder der Möglichkeit sind und können nur sein, seine. Die Möglichkeit ist immer eine Möglichkeit des Seins, Daseins, So-Seins der Gegenstände. Und das verhilft eine Antwort auf die erste Frage anzugeben, denn es lässt sich nun sagen, dass die Möglichkeitsbeziehung eine Art der Spezies der Seinsverknüpfungen ist, die man nun näher zu untersuchen hat. Natürlich sind nicht alle Relationen Seinsverknüpfungen, aber alle Relationen setzen ein Bezogensein mindestens zweier Gegenstände voraus. So ist für jede Relation zweierlei zu unterscheiden: das Aufeinanderbezogensein der Gegenstände und die Eigenart dieser Beziehung. Von der Ähnlichkeit zum Beispiel lässt sich sagen, dass sie deswegen eine Bestimmtheit der Gegenstände ist, weil sie ihr Bezogensein voraussetzt, aber gleichzeitig ist sie auch eine Bestimmtheit des Zusammenhanges der Gegenstände. Somit ist Ähnlichkeit kein direktes Merkmal an den Gegenständen, wie rau, herb und rot, sondern ein Merkmal ihres Bezogenseins, obwohl sie in übertragener Weise diese Gegenstände natürlich auch mitbestimmt. Dasselbe lässt sich nun von der Möglichkeit sagen. Sie impliziert ein Bezogensein zwischen zwei Seinen, und sie ist auch die bestimmte Eigenart der Verknüpfung. Der Vergleich mit der Ähnlichkeit klärt einen weiteren Aspekt der Relation. Denn hier sind individuelle Qualitäten an Gegenstände, welche aufeinander bezogen sind. Zum Beispiel das Rot eines ersten Gegenstandes und das Orange eines zweiten. Und man spricht demnach von einer qualitativen Relation. Ähnliches gilt für zeitliche, räumliche oder quantitative Relationen, die stets auf Gegenstände basieren. Relationen solcher Art kennzeichnen sich dadurch, dass sie im Vergleich zu den Seinsverknüpfungen losere Relationen sind. Hingegen sind die Glieder einer Seinsverknüpfung nicht die Gegenstände selbst, sondern wie gesagt ihre Seine, welche eine untrennbare Einheit bilden. Um Gallinger zu zitieren, die beiden Seins sind einander gekettet, geschmiedet, die Verknüpfung tritt absolut selbstherrlich, autoritativ auf, in selbstständiger Macht. Natürlich sind Seinsverknüpfungen nicht Verknüpfungen zwischen existierenden Gegenständen, ansonsten wäre ja jede Relation eine Seinsverknüpfung, solange sie für seiende Gegenstände gilt. Auch die Ähnlichkeit wäre dann eine solche und der Unterschied von Gegenstandsrelationen und Seinsverknüpfungen würde sich von selbst aufheben. Und selbst da, wo von Existenz explizit die Rede ist, ist dies in der Regel nicht mitbehauptet. Ferner ist unter Sein nicht bloß Existenz zu verstehen, da auch zum Beispiel das ideale Sein Seinsverknüpfungen eingehen kann. Und schließlich ist es auch möglich, dass die Glieder der Seinsverknüpfung von gemischter ontologischen Prominenz gleichsam sind. So ist zum Beispiel die reale Existenz eines Gegenstandes mit dem idealen Sein des entsprechenden logischen Existenzialsatzes verknüpft. Sein, welchen Typs auch immer, ist allerdings immer Sein von etwas. Genauer ist es immer Sein von einem Gegenstand. Beide, der Gegenstand und sein Sein, sind abstrakte Momente eines gesamten Tatbestandes. Das Sein, schreibt Gallinger, ist nicht etwas, was auch einmal ohne Gegenstand vorkommen könnte. Damit kommen wir zu einer wichtigen Determination dessen, was Gallinger unter Sein meint. Das ist wohl eine sachverhaltsartige Entität. Ich setze die Begriffe Tatbestand und Sachverhalt explizit nicht gleich, weil Gallinger den Begriff von Sachverhalt des Öfteren in einem eingeschränkten Sinne nimmt, der für die direkte Referenz von Urteilen reserviert ist. Demnach ist beispielsweise ein wahrseiender Satz, das heißt das Wahrsein eines Satzes oder auch eine Wahrheit, ein Tatbestand, der aus dem Wahrsein und aus einem Satz besteht. Dieser Tatbestand ist deswegen so strukturiert, weil er sich auf einen bestehenden Sachverhalt bezieht. Wiederum ist dann dieser Sachverhalt ein Tatbestand, der aus einem Sein und einem Gegenstand besteht. Daraus ergibt sich, dass erstens die Seinsverknüpfungen Verknüpfungen höherer Ordnung sind, weil sie nicht direkt auf Gegenstände, sondern auf sachverhaltsartigen und das ist fundierungsbedürftigen Entitäten fußen und zweitens, dass sie ebenso zu solchen sachverhaltsartigen Entitäten zählen. Und damit lässt sich auch ein philosophiehistorisches Fazit erschließen, denn es steht nun nichts im Wege, Gallingers Abhandlung als einen Beitrag in der Sachverhaltstheorie phänomenologischer Prägung anzusehen. Nun, bewusst gibt Gallinger keine vollständige Liste von Seinsverknüpfungen an, wobei er zwei Typen solche Verknüpfungen unterscheidet. Einerseits haben wir die statischen Verhältnisse der existenziellen Dependenz, die er funktionelle Verhältnisse nennt, oder der Geltungszusammenhänge zwischen Wahrheiten. Andererseits das dynamische Verhältnis von Grund und Folge, wobei darunter insbesondere der logische Grund, Erkenntnisgrund oder sachliches Motiv zu verstehen ist. Dabei werden die Möglichkeit genauso wie die Notwendigkeit und die Zufälligkeit, wie wir sehen werden, als Einzelarten des sachlichen Motivs gedeutet. Zwar unterscheiden sich diese Relationsarten voneinander, aber alle haben etwas gemeinsam, denn sie alle sind, wie gesagt, Seinsverknüpfungen. So zum Beispiel wird es behauptet, allesamt seien sie asymmetrische Relationen. Das heißt, die Position ihrer Glieder ist nicht beliebig vertauschbar, was eine rein formelle Behandlung dieses Verhältnisses und ihre negativen Entsprechungen, das ist den negativen Seinsverknüpfungen, ermöglicht. Neben dieser formellen Behandlung, die wir aber hier nicht näher ausführen werden, konzentriert sich Gallinger zunächst auf den Begriff des logischen oder Erkenntnisgrundes. Hier wird als erstes eine übliche Definition, der logische Grund sei Grund der Wahrheit oder der Gültigkeit außer Kraft gesetzt. Die Existenz von schwarzen Schwänen ist kein logischer Grund für die Gültigkeit des Satzes, es gibt schwarze Schwäne. Man konnte aber diese Definition insofern rektifizieren, als man hinzufügt, logische Gründe von Wahrheiten sind nur Wahrheiten, sodass das Wahrsein von P in einem logischen Zusammenhang mit dem Wahrsein von Q steht. Aber Vorsicht ist geboten, denn dieser Zusammenhang heißt nicht, dass Q zu einem wahren Satz aufgrund des Wahrseins von P gemacht wird. Keine Abhängigkeit ist da impliziert. Die zwei Sätze, die Quecksilbersäule steigt und das Wasser hat eine Temperatur von 90 Grad, stehen doch miteinander in einem Erkenntniszusammenhang, obwohl die zweite Wahrheit von der ersten unabhängig ist. Also in welchem Sinne sagt man hier P sei ein logischer Grund für Q? Um das zu klären, muss man zwischen Erkenntnissen und Wahrheiten unterscheiden. Erkenntnisse haben Wahrheiten als Gegenstände, sie sind aber keine bloßen Wahrheiten. Eine Wahrheit wird zu einer Erkenntnis, wenn sie einsichtig ist. Mit anderen Worten sind Erkenntnisse einsichtige Wahrheiten. Zitat, obgleich jeder Gegenstand der Erkenntnis eine Wahrheit ist, doch nicht jede Wahrheit braucht Gegenstand der Erkenntnis, das heißt einsichtig gegeben zu sein. Wahrheit und Erkenntnis ist demnach keinesfalls dasselbe. Dabei hat man Wahrheiten, die nie zu einer Erkenntnis werden können, wie zum Beispiel die Wahrheit darüber, was in einem bestimmten Augenblick sämtliche Geschöpfe der Welt tun. Nun ist also ein Erkenntnisgrund das, was die Einzigkeit einer Wahrheit veranlasst. Erst vermittelst eines Grundes wird eine Wahrheit einsichtig, sodass sie ihrerseits zu einer Erkenntnis wird. Zwar stehen sämtliche Wahrheiten in Geltungszusammenhängen, aber nicht alle Wahrheiten sind einsichtig. Um etwas einzusehen, reicht also Wahrheit nicht, denn dafür braucht man zusätzlich gerade einen Grund, welcher wiederum nicht anders als eine Erkenntnis ist. Das Grundfolgeverhältnis ist demnach eine Erkenntnisbeziehung oder auch eine Einsichtigkeitsrelation, aber kein Geltungszusammenhang, sodass Wahrheitszusammenhänge nicht als Grundfolgeverhältnisse anzusehen sind. Dabei muss man hervorheben, dass nicht jede Erkenntnis einen Grund hat. Es ist also zwischen mittelbaren oder abgeleiteten und unmittelbaren Erkenntnissen zu unterscheiden. Axiome wie der Satz vom Widerspruch oder unmittelbare gegebene Erfahrungstatsachen sind solche unmittelbare Erkenntnisse, die keinen Grund zeigen. Da aber jede abgeleitete Erkenntnis wieder begründet ist und diese Begründung letztlich auf eine unmittelbare Einsichtigkeit zurückgehen muss, kann eigentlich nur die unmittelbare Erkenntnis als eigentlicher Erkenntnisgrund im engeren Sinne gelten. Ich zitiere, logischer Grund einer Erkenntnis ist also die unmittelbare Erkenntnis, aus der sie hervorgeht. Durch einen möglichen Einwand lässt sich schließlich diese Position präzisieren. Nicht nur wahre Sätze, sondern auch bloße Setzungen, das heißt das Setzen von logischen Sätzen, bei welchen allerdings der Wahrheitswert in Suspenso bleibt und die also wohl auch falsch sein können, kommen in Begründungsverhältnissen vor. Das ist zwar richtig, allerdings unterscheidet sich diese Begründung zwischen Setzungen von der Erkenntnisbegründung darin, dass die erste Form auf eine prinzipiell unendliche Begründungskette hinweist. Ad absurdum sequitur quod libet sozusagen. Gallinger schreibt, es hat immer noch einen Sinn, nach dem Grund einer Setzung zu fragen. Hingegen stoßt die Suche nach Erkenntnisgründen auf unmittelbare Erkenntnisse, die keinen Erkenntnisgrund mehr haben. Und also die Einsichtigkeitsbeziehung von der Relation zwischen Wahrheiten und von den Geltungszusammenhängen zwischen Setzungen zu unterscheiden, verwendet Gallinger die Bezeichnung sachliche Motivation. Nun ist es von grundlegender Bedeutung anzumerken, dass mit Einsichtigkeit keine subjektive Fähigkeit des Einsehens gemeint ist, obwohl das ein wertvoller Hinweis auf das kennzeichnende Merkmal dieser Eigenschaft gibt. Ist eine Glasscheibe durchsichtig, dann kann man durch sie durchsehen. Aber die Eigenschaft kommt der Glasscheibe und nicht dem Subjekt zu. Das ermöglicht von sachlicher Motivation in einem zweiten, obwohl der Sache nach primären Sinne zu reden. Denn auch Sachverhalte stehen im Verhältnis der sachlichen Motivation. Wenn der eine Sachverhalt P aufgrund eines anderen Sachverhaltes Q einsichtig besteht, dann motiviert das Bestehen von P das Bestehen von Q. Und damit lässt sich gleich auch präzisieren, Erfahrungstatsachen gelten als unmittelbar gegeben, wenn sie sich auf einen sachlich motivierenden Sachverhalt beziehen. Beispiel für solche Erfahrungstatsachen sind natürlich für Gallinger Tatsachen der inneren Wahrnehmung. Nun, zum Schluss kehren wir zum Begriff der Möglichkeit zurück. Wir wissen bereits, sie ist eine Seinsverknüpfung, aber es bleibt noch zu bestimmen, von welcher Art sie ist. Erstens ist sie nicht kausaler Natur. Reale Ereignisse verursachen immer nur andere reale Ereignisse. Die Eruption des Vesuvs hat die Zerstörung von Pompeji verursacht. Aber die Glieder der Möglichkeitsbeziehung sind nicht realer Natur. Sagt man, die Eruption des Vesuvs ist möglich, dann nicht die Eruption des Vesuvs als solche wird das möglich bezeichnet, sondern ihr Zustandekommen. Und solches Zustandekommen ist eben ein Sachverhalt. Dieser Sachverhalt kann bestehen oder nicht bestehen, und das, nämlich sein Bestehen, ist der eigentliche Gegenstand der Möglichkeit. Das ist ein Zitat, und das etwas, das in Beziehung zu Gründen gesetzt wird. Ja, das kommt später, Entschuldigung. Und zweitens schließt das EOP ipso aus, dass die Möglichkeit eine rein logische Beziehung sei zwischen zwei Wahrheiten oder zwischen bloßen Setzungen. Es bleibt also nur übrig, sie als Verhältnis der sachlichen Motivation zu charakterisieren, wobei hier das definierende Merkmal angegeben werden muss. Nun lässt sich dieses Merkmal folgendermaßen angeben, und jetzt kommt es. Ich zitiere, möglich sein meint nicht anderes als partiell sachlich motiviert sein. Also, behauptet man, P sei möglich, dann heißt es gibt ein sachliches Motiv Q, das P motiviert. Näher ist die sachliche Partialmotivation eine negative Seinsverknüpfung, denn würde Q fehlen, wäre P nicht möglich. Weiters ist das sachliche Motiv schon einsichtig gegeben, ist aber nur ein Teilmotiv für P. Und damit ist gesagt, dass Q aufgrund seiner Unvollständigkeit so beschaffen ist, dass es P weder fordert noch ausschließt. Anders wäre es gewesen, wenn Q sämtliche Motive in sich umfassen würde, denn dann würde Q P entweder fordern oder doch ausschließen. Die Möglichkeit der Aussage über P hat somit zwei Wahrmacher. Erstens der bestehende Sachverhalt Q und zweitens die bestehende sachliche Motivation, die Q mit P eingeht. Das führt zu dem weiteren Punkt, dass für die Behauptung der Möglichkeit von P irrelevant ist, ob P besteht oder nicht besteht. Nun, was macht andererseits eine Möglichkeitsbehauptung falsch? Das haben wir im Grunde bereits gesehen. Sie kann falsch sein, ich zitiere, erstens, weil das, was als sachliches Motiv gemeint ist, wohl die Gesamtheit des einsichtig Gegebenen umfasst, aber nicht die Eigenart der partiellen Motivation zeigt, sondern als zureichende Motivation für ein einsichtiges Sein bzw. Nichtsein zu gelten hat. In diesem Falle ist das einsichtig Gegebene seitens des Aussagenden richtig gesehen und der Irrtum liegt in dem Mangel der Erkenntnis des zwischen Motiv und Motiviertem bestehenden sachlichen Zusammenhanges. Im zweiten Fall, das ist immer noch das gleiche Zitat, ist wohl der Zusammenhang zwischen dem als sachlichen Motiv Gemeinten und dem Motiviertem richtig erkannt, aber das, was als sachliches Motiv zu betrachten ist, derart falsch bezeichnet, dass sich aus dem wirklichen sachlichen Motiv die Ungültigkeit der Aussage ergibt. Nun, um es schließlich auf den Punkt zu bringen, im strengen Sinne ist Möglichkeit keine primitive Eigenschaft von Sachverhalten. Sachverhalte bestehen oder bestehen nicht. Gallinger, genau wie Reinach und die anderen früher Phänomenologen, natürlich vertreten das Widerspruchsprinzip und für sie sind die Glieder des Widerspruchsprinzips von Sachverhalten ausgemacht. Sie ist aber wohl eine extrinsische Eigenschaft sozusagen oder eine derivative Eigenschaft, die Sachverhalten erst dann zukommt, wenn sie eine entsprechende Stellung in einer bestimmt gearteten Seinsverknüpfung mit anderen Sachverhalten einnehmen. Gut, und damit bin ich fertig und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, danke für den Vortrag.